der Chroniker, Kapitel 34 lesen. Das heißt, Vers 1 bis zum 28. 2. Chroniker 34. 8 Jahre alt war Josia, als er König wurde, und er regierte 31 Jahre in Jerusalem. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, und er wandelte auf den Wegen seines Vaters David und wich weder zur Rechten noch zur Linken ab. Und im 8. Jahr seiner Regierung, als er noch ein Knabe war, fing er an, den Gott seines Vaters David zu suchen. Und im 12. Jahr fing er an, Juda und Jerusalem von den Höhen und den Aschirim und den geschnitzten und den gegossenen Bildern zu reinigen. Und man riss die Altäre der Baalim vor ihm nieder. Und die Sonnensäulen, die obendrauf waren, hieb er um. Und die Aschirim und die geschnitzten und gegossenen Bilder zerschlug und zermalmte er und streute sie auf die Gräber derer, die ihnen geopfert hatten. Und die Gebeine der Priester verbrannte er auf ihren Altären. So reinigte er Juda und Jerusalem und in den Städten von Manasse und Ephraim und Simeon und bis Naphtali hin in ihren Trümmern ringsum riss er die Altäre nieder. Und die Aschirim und die geschnitzten Bilder zertrümmerte und zermalmte er, und alle Sonnensäulen hieb er um im ganzen Land Israel. Und er kehrte nach Jerusalem zurück. Und im 18. Jahr seiner Regierung, als er das Land und das Haus reinigte, sandte er Safan, den Sohn Asaljas, und Maaseia, den Obersten der Stadt, und Joach, den Sohn Jochachas, den Geschichtsschreiber, um das Haus des Herrn seines Gottes auszubessern. Und sie kamen zu Hilkia, dem Hohenpriester, und gaben das Geld, das in das Haus Gottes gebracht worden war, das die Leviten, die Hüter der Schwelle, eingesammelt hatten, von der Hand Manasses und Ephraims und vom ganzen Überrest Israels und von ganz Juda und Benjamin und den Bewohnern von Jerusalem. Sie gaben es in die Hand derer, die das Werk betrieben, die am Haus des Herrn bestellt waren. Und die, die das Werk betrieben, die im Haus des Herrn arbeiteten, gaben es, um das Haus herzustellen und auszubessern. Sie gaben es den Zimmerleuten und den Bauleuten, um gehauene Steine und Holz zu den Bindebalken zu kaufen und um die Häuser mit Balken zu versehen, die die Könige von Juda hatten verfallen lassen. Und die Männer handelten in Treue an dem Werk. Und sie waren bestellt, und über sie waren bestellt Jahat und Obadja, die Leviten, von den Söhnen Meraris, und Zekaria und Meschulam von den Söhnen der Kehatiter, um die Aufsicht zu führen. Und die Leviten, alle, die sich auf Musikinstrumente verstanden, waren sowohl über die Lastträger gesetzt, als auch Aufseher über alle, die in jeder Art von Werk und Dienst arbeiteten. Und andere von den Leviten waren Schreiber und Vorsteher und Torhüter. Und als sie das Geld herausnahmen, das in das Haus des Herrn gebracht worden war, fand der Priester Hilkia das Buch des Gesetzes des Herrn durch Mose. Da hob Hilkia an und sprach zu Schafan, dem Schreiber: Ich habe das Buch des Gesetzes im Haus des Herrn gefunden. Und Hilkia gab Schafan das Buch. Und Schafan brachte das Buch zum König. Und er brachte ferner dem König Nachricht und sprach: Alles, was der Hand deiner Knechte übergeben worden ist, das tun sie. Sie haben das Geld, das sich im Haus des Herrn befand, ausgeschüttet und es in die Hand der gegeben, die zur Aufsicht bestellt sind, und in die Hand derer, die das Werk betreiben. Und Schafan, der Schreiber, berichtete dem König und sprach: Der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben. Und Schafan las darin vor dem König. Und es geschah, als der König die Worte des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Und der König gebot Hilkia und Achikam, dem Sohn Schafans, und Abdon, dem Sohn Michas, und Schafan, dem Schreiber, und Asaja, dem Knecht des Königs, und sprach: Geht hin, befragt den Herrn für mich und für die Übergebliebenen in Israel und in Juda wegen der Worte des aufgefundenen Buches.
Denn groß ist der Grimm des Herrn, der sich über uns ergossen hat, weil unsere Väter das Wort des Herrn nicht gehalten haben und nach allem zu tun, was in diesem Buch geschrieben steht. Da gingen Hilkia und diejenigen, die der König gesandt hatte, zur Prophetin Hulda, der Frau Shalloms, des Sohnes Tokhats, des Sohnes Hasras, des Hüters der Kleider. Sie wohnte aber in Jerusalem im zweiten Stadtteil, und sie redeten auf diese Weise zu ihr. Und sie sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels, sagt dem Mann, der euch zu mir gesandt hat, so spricht der Herr: Siehe, ich will Unglück bringen über diesen Ort und über seine Bewohner. Alle Flüche, die in dem Buch geschrieben sind, das man vor dem König von Juda gelesen hat, weil sie mich verlassen und anderen Göttern geräuchert haben, um mich zu reizen mit all den Machwerken ihrer Hände, so hat mein Grimm sich über diesen Ort ergossen, und er wird nicht erlöschen. Zum König von Juda aber, der euch gesandt hat, um den Herrn zu befragen, zu ihm sollt ihr so sprechen: So spricht der Herr, der Gott Israels. Die Worte betreffen, die du gehört hast, weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor Gott gedemütigt hast, als du seine Worte über diesen Ort und über seine Bewohner hörtest, und du dich vor mir gedemütigt und deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast, so habe ich es auch gehört, spricht der Herr. Siehe, ich werde dich zu deinen Vätern versammeln, und du wirst zu deinen Gräbern versammelt werden in Frieden. Und deine Augen sollen all das Unglück nicht ansehen, das ich über diesen Ort und über seine Bewohner bringen werde. Und sie brachten dem König Antwort. Wie soweit Gottes Wort. Ja, es ist mir eine Freude, heute Abend miteinander darüber nachzudenken, welchen Einfluss Gottes Wort auf unseren Leben hat. Aber das wird ein Abend werden voller Konfrontation. Denn es wird entweder uns anziehen, oder wir werden es abstoßen. Denn Gottes Wort ist uns nicht gegeben worden, um ein bisschen Spaß daran zu haben, weil es so angenehm klingt alles, um wieder ein gutes Gefühl zu bekommen, dass wir wieder weiter können. Nein, Gottes Wort hat uns etwas zu sagen zu unserem Gewissen, für unser Leben. Wenn Gott spricht, wir haben das in unserem Gebet gesagt, dann ist das etwas. Gott spricht. Gott spricht durch sein Wort zu uns heute Abend. Wir haben es gelesen. Alle seine Worte haben wir gehört. Gott hat gesprochen in 1. Mose 1. Und wenn wir die Sonne sehen oder die Sterne, dann sind die da, weil Gott gesprochen hat. Wenn wir die Bäume sehen, die Blumen, das Gras, es ist da, weil Gott gesprochen hat. Wenn wir Fischen sehen, die ihren Weg gehen, oder Tiere, die sind da, weil Gott gesprochen hat. Es sind seine Worte, die das Ganze geschaffen haben und es auch unterhalten. Denn er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Und wenn ich so darüber nachdenke, dann glaube ich, dass wir, wenn wir das Wort Gottes lesen, fast ein bisschen spielerisch damit umgehen. Zeitvertrieb. Auch doch etwas Gutes zu lesen ist nicht schlecht. Oder wenn wir im Moment nichts zu tun haben, nichts anderes zu tun, lesen zu haben, dann können wir doch zumindest das Wort Gottes lesen. Aber ich hoffe, dass, was jedenfalls auf mich wieder neu Eindruck gemacht hat, dass es auch uns alle wieder beeindrucken wird in diesen Tagen, dass das Wort Gottes wirklich alles ist, alles für unser Leben, dass all das andere unwichtig ist. Oder dass das andere nur wichtig ist, insoweit es mit Gottes Wort in Verbindung steht. Und dass das andere dann auch seinen Wert bekommt, seinen Glanz bekommt. Ohne Gottes Wort hat nichts Sinn oder Zweck. Das alltägliche Leben bekommt seinen Glanz, wenn wir das sehen im Licht des Wortes Gottes. Dass wir das tun, weil Gott uns gesagt hat, dass wir das tun müssen. Dass wir nur das tun, was er uns sagt. Aber wichtig als Grundbedingung dazu ist, wie stehen wir Gottes Wort gegenüber? Beugen wir uns für Gottes Wort? Haben wir eine Gesinnung, so wie Samuel, sprich Herr, dein Knecht hört. Sonst wird das Wort Gottes uns vorübergehen, dann kommt es nicht an. Es bleibt hängen. Es tut nichts mit uns. Josia war 8 Jahre alt, als er König wurde. Das ist nicht alt, um König zu sein. Jungen, die können darüber träumen. Filme wird darüber gemacht, wenn ein Junge zur Macht bekommt. Aber hier ist ein Junge, das ist Wirklichkeit. Er war 8 Jahre alt und dann wurde er König. Aber ich denke, wir können das auch übertragen. Wir alle sind Könige und Priester. Und wie jung wir auch sind, wenn wir den Herrn Jesus kennen, sind wir König. Er war 8 Jahre alt, als er König wurde und er regierte 31 Jahre in Jerusalem. Aber dann steht etwas sehr Schönes da. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Irgendwo steht in den Sprüchen, eine Knabe zeigt sich dadurch, wie er ist, durch seine Handlungen. Dadurch macht er sich bekannt. Schon wenn ein Kind 8 Jahre alt ist, wird deutlich, was er sucht. Diese Josia suchte den Herrn. Das heißt, hier steht noch in Vers 2, er wandelte auf den Wegen seines Vaters David und wich nicht weder zur Rechten noch zur Linken ab. Das bedeutet, dass diese Josia mit seinen 8 Jahren ein Vorbild hatte in seinem Urgroßvater David. Er wandelte auf den Wegen seines Vaters David. Nicht seines Vaters Ammon, denn Ammon war ein gottloser Mann. Das heißt, dass auch in Familien, wo ein Vater oder eine Mutter ist, wo die nicht mit Gott zu tun hat, es doch so sein kann, dass ein Kind den Herrn sucht. Vielleicht hatte er von seinem Großvater Manasse einiges mitbekommen. Nicht die erste Zeit von Manasse. Die erste Zeit von Manasse war eine fürchterliche Zeit. Da war er ein schlechter König. Voller Grausamkeit. Aber er ist zur Umkehr gekommen. Und vielleicht hat Josia doch etwas von seinem Großvater gehört. Sein Großvater hat ihm erzählt, vielleicht über das Schlechte, was er gemacht hat. Aber dass das nichts auswirkte, nur Böses. Und dass er verloren ging. Aber dass dann Gottes Gnade ihm zur Umkehr gebracht hatte. Und wenn wir das in Kapitel 33 mal lesen werden oder würden, dann sehen wir, was dann Manasse versucht, danach zu tun. Und ich denke, dass es für uns als Älteren, für unsere, wenn wir Enkel haben, wichtig ist, dass wir unsere Enkel erzählen über die großen Taten Gottes in unserem Leben. Timotheus hatte auch seine Mutter und seine Großmutter, die ihm unterwiesen haben. Also ältere Geschwister. Und auch wenn wir keine Kinder oder auch keine Enkel haben, dass wir doch unsere jungen Leute etwas zeigen können, denn darum geht es. Er wandelte in den Wegen seines Vaters David. Er hat ein gutes Vorbild, hat er. Sind wir ältere Geschwister Vorbilder für unsere Kinder, dass sie uns nachahmen? Kinder ahmen nach. Die tun, was sie sehen. Die sagen, was sie hören. Und Gott hat diese Josia geschützt für seine gottlose Umgebung, weil Josias Herz auf den Herrn gerichtet war. Er wich weder zur rechten noch zur linken ab. Steht schon von einer Junge von 8 Jahren da. Wir wissen, dass das ein Gleichgewicht bedeutet. Ich denke, dass es in geistlicher Hinsicht so ist, dass gerade die Babys im Glauben eine Gesinnung haben, nur für den Herrn zu gehen. Dass sie nicht zur rechten noch zur linken abweichen, weil ihr Herz recht auf den Herrn gerichtet ist. Dann wissen sie auch, was sie tun müssen. Steht von diesen Babys in 1. Johannes 2. Ihr habt die Salbung des Heiligen und ihr wisst alle Dinge. Dann hat man noch nichts im Worte Gottes gelesen, kann man fast sagen. Das Buch des Gesetzes war auch noch nicht gefunden. Aber sein Herz war so, dass er das tat, was er an Gutes sah, und dass er von all dem Übrigen nichts haben musste. Das ist eine sehr schöne Gesinnung. Und im 8. Jahr seiner Regierung, dann ist er 16 Jahre alt, dann, als er doch noch eine Knabe war, fing er an, den Gott seines Vaters Davids zu suchen. Dann bekam er eine persönliche Beziehung zu Gott. Zunächst war es Wandeln in den Wegen seines Vaters Davids. Jetzt sucht er den Gott seines Vaters Davids. Und ich hoffe, dass wir, wenn wir Kinder haben oder in unserer Umgebung es Kinder gibt, dass die Kinder nicht nur uns nachahmen, zu einem bestimmten Alter wird das so sein, das lernen sie von uns, aber dass sie danach ihre persönliche Beziehung zu unserem Gott bekommen. Dazu wollen wir doch gerne unsere Kinder erziehen. Das wollen wir doch gerne bei unseren Kindern sehen, dass sie ihre persönliche Beziehung zu Gott, zu unserem, zu meinem Gott bekommen. 16 Jahre alt war er, dann fing er an, den Gott seines Vaters Davids zu suchen. Was machen junge Leute von 16 Jahren alt heute? Oder wenn ich an mich zurückdenke. Lass uns nicht nur an unsere Jugend in dieser Zeit mal denken. Wisst ihr alle noch, was ihr mal suchtet, als ihr 16 Jahre alt war? Mädchen oder Jungen, Beziehungen, die waren so wichtig. Danach ging unser Herz aus. Spiele und heute Computerspiele, das sind die Sachen, wonach 16-Jährigen sich ausstrecken, ausgehen. Die suchen, ja, was suchen die? Die suchen ihre eigene Identität. Die suchen, wer bin ich? Was kann ich? Warum bin ich hier? Warum bin ich in diese Umstände? Warum? Warum? Fragen die, die eine Antwort fragen. Josia suchte den Gott seines Vaters Davids. Da ist die Lösung von vielen Fragen. Suchen wir Gott? Wenn wir glauben, dass Gott spricht, dass er gesprochen hat und noch immer spricht, das heißt, er äußert sich uns gegenüber, macht sich bekannt. dann können wir, wie alt wir auch sind, nichts Besseres tun, als ihn zu suchen. Im Gebet. Denn ich denke, Josia hat gebetet. Er wusste nicht, er konnte nicht lesen, er hat kein Wort Gottes. Aber er kannte Gott, er hatte eine Beziehung zu Gott. Das heißt, er hat zu Gott gesprochen, er hat Gott gesucht. Und dadurch hat er Gott kennengelernt. Und hat er auch um sich her gesehen. Und was hat er dann gesehen?
Und im 12. Jahr fing er an, Juda und Jerusalem und den Höhen, von den Höhen und den Aschrim und den geschnitzten und gegossenen Bildern zu reinigen. Dann ist er also wieder 4 Jahre weiter.
16 Jahre fing er an, Gott zu suchen. Und wenn man Gott sucht, dann bekommt man ein Empfinden von den Umständen, worin man ist, von das Leben, so wie sich das entwickelt vor unseren Augen, wie das sich abspielt. Und dann sieht er so viel Schlimmes. Und diese 4 Jahre, ja, ich denke, er auch in seinem Inneren hat sich etwas entwickelt. Er war nicht so sofort dahin gegangen und hat alles weggetan. Diese 4 Jahre hat Gott gebraucht, ihn immer wieder und weiter zu üben. Damit, als er also 20 Jahre alt ist, diese Sache zur Hand nehmen kann und all das Schlimme, das in seinem Reich da ist, wegzutun. Da steht, und man riss die in Vers 4 die Altäre des Baalim vor ihn nieder, vor seinem Angesicht. Er war dabei. Und ich denke, das ist etwas von Jünglingskraft. Das Land musste gereinigt werden. Und vielleicht, ich denke, wir können das anwenden auf unserem ganzen Leben. Was ist das letzte Mal, dass du etwas aus deinem Leben entfernt hast? Oder gibt es nichts in deinem Leben? Hast du wohl mal darüber nachgedacht, dass vielleicht doch etwas eingeschlichen ist? In deinem Leben, wir denken nicht an andere, nicht an Nachbarn, nicht an Mitgeschwister. In meinem Leben ist auch vielleicht etwas wieder in unserem Haus gekommen, zugelassen in unserem Denken, wovon wir, wenn wir gut darüber nachdenken, das schädlich ist in unserer Beziehung zu Gott, schädlich ist, dass wir das Wort Gottes nicht mehr so schätzen, wie wir es früher taten, das Wort Gottes ein bisschen zur Seite geschoben ist, oder vielleicht ganz verschwunden aus unserem Leben. Vielleicht müssen da Sachen wieder weggetan werden. Wenn wir das so lesen, was da alles da war in diesem Land. Viele, viele Götzenaltäre. Nicht nur einer, viele. Das heißt, wenn wir einen Götzen Eingang geben in unserem Leben, ist die Tür offen für viele, viele Götzen. Und wir müssen mal nachdenken darüber. Du und ich. Was ist in meinem Leben wieder nach drinnen gekommen, wovon ich weiß, das hält mir ab von Gottes Wort? Denn es ist so, entweder Gottes Wort hält mir von der Sünde weg, oder die Sünde hält mir von Gottes Wort weg. Da gibt es keinen Kompromiss. Das Wort Gottes ist entscheidend.
Wie stehe ich dem Worte gegenüber? Welchem Einfluss hat es auf mir? Ja, wie stehe ich das Wort Gottes gegenüber? Ist es wirklich das Wort Gottes, das es zu sagen hat, im ganzen Bereich meines Lebens? Und dann macht Josia auch nicht eine halbe Sache. Er zerstört und zermalmt. Er lässt nichts davon übrig. Wenn du weißt, dass in deinem Leben jetzt etwas ist, Beispiel DVD, wovon du weißt, ist doch nicht ganz gut. Weg damit. Zerbrechen und zermalmen. Die paar Euro, was machen die aus in Bezug auf die Reinheit deiner Seele? Bücher, Zeitschriften, die du jetzt im Hause hast, weg damit. Reinigung ist notwendig. Aber wir haben diese Reihenfolge gehabt. Ich und Josia, wir sind nicht damit angefangen. Das kommt, nachdem wir einen Wahl für Gott getroffen haben. Das kommt, nachdem wir wirklich den Gott unseres Vaters gesucht haben, den Wunsch haben, unser Leben ganz und völlig, ganz und gar zu reinigen. Es ist ein Vorrecht, liebe Geschwister, das zu tun, damit Gott wirklich zu uns sprechen kann, damit wir wirklich sein Wort wieder finden, neu finden. Und Josia macht auch nicht Halt bei der Grenze vom Zwei-Stämmen-Reich. Nein, er geht in Vers 6 auch bis nach Naphtali hin. Das ist ganz im Norden. Das heißt, das ganze Land. Er dachte nicht nur an seinem eigenen Bereich, Juda und Jerusalem, das ganze Land. Und ich denke, dass wir eine Aufgabe haben, für alle Christen darauf hinzuweisen, dass das Wort Gottes etwas von uns fragt und dass wir, wenn wir nach Gottes Wort handeln, wir wirklich, wirklich glücklich sein werden, wirklich an Gottes Ziel mit unserem Leben beantworten können, wirklich ein Leben führen können von Freude. Und das gönnen wir doch einander. Das wünschen wir einander doch. Auch in dieser Hinsicht sind wir egoistisch geworden. Wir haben fast nicht mehr den Mut, etwas zu sagen, mein lieber Freund, Bruder, Schwester, das in deinem Leben, das ist etwas, was dir hindert, deine Freude im Herrn zu haben. Auch im Bereich der Ehe zwischen Mann und Frau, im Verhältnis von Eltern zu Kindern. Es ist so wichtig, dass wir darauf hinweisen können, wenn wir es deutlich sehen, das sind Sachen, Götzen, Sachen, die in deinem Leben hineingekommen sind, die deine Beziehung zum Herrn stören. Und was stört in unserer Beziehung zum Herrn, stört in unserer Beziehung zueinander, in welchem Bereich auch immer. Bleib nicht aus. Und das wegzuräumen, das ist wahre Gehorsam und dabei zu helfen, das ist wahre Liebe. Wenn er damit dann fertig gekommen ist, dann kehrt er nach Jerusalem zurück. Und dann im 18. Jahr in Vers 8 seiner Regierung. Also dann ist er 26 Jahre alt. Und diesem 26. Jahr da geschieht vieles. Alles, was weiter in Kapitel 34 und auch in 35 sich ereignet, findet in diesem Jahr statt. Sein 26. Lebensjahr. 18 Jahre ist er dann an der Regierung. Als er das Land und das Haus reinigte, oder vielleicht nachdem er gereinigt hatte, dann bekommt er ein Interesse für das Haus Gottes. Wer Gott liebt, liebt sein Haus. Wenn man zuerst sein Leben im Alltag so im Licht Gottes gebracht hat, dann wird man auch eine Liebe für Gottes Haus bekommen. Das heißt für die Mitgeschwister auch. Für alle Mitgeschwister. Dass auch das Haus Gottes wieder funktionieren geht, so wie Gott es gemeint hat. Denn das Haus Gottes war verfallen. Wir haben das gelesen, dass die Könige von Juda in Vers 11 es verfallen, hatten verfallen lassen. Könige von Juda. Das sind die Menschen, die so nah am Tempel wohnten, ganz in der Gegenwart Gottes. Diese Könige, die so viel besser hätten wissen müssen. Und wenn wir uns ein bisschen berühmen darauf, dass wir so viel wissen über die Gemeinde, über das Haus Gottes, was ist mit uns? Haben wir nicht vieles verfallen lassen? Vieles, das wir nicht so machen, wie Gott es in seinem Wort sagt? Dann hat Josia verschiedene Menschen gesandt, um Vers 8 am Ende, das Haus des Herrn, seines Gottes, auszubessern. Und dann finden wir, wie mehrere Menschen sich damit beschäftigen. Alle haben darin einen Auftrag, eine Möglichkeit. Es gibt da Menschen, die Werk betrieben, es gibt da Aufseher, Bauleuten, in Vers 11, um gehauene Steine und Holz und Bindebalken zu kaufen und so weiter und so fort. Und ich denke, dass es auch etwas ist, dass wir alle einen Auftrag haben in Bezug auf den Bau des Hauses Gottes. Aber was hier so wichtig ist, hier ist ein Mann, in wessen Herzen das Feuer brennt und er steckt andere an. Und ich hoffe, dass du, Mann oder Frau, so eine Josia sein willst, dass du so eine Liebe für das Haus Gottes hast, dass du an der Arbeit gehst und das wird andere mitziehen. Und ich denke auch, wenn Gott in seiner Gemeinde dafür gegeben hat, dass er solche Führer entbehrt, die vorangehen, die Verantwortung fühlen, aber besonders auch Liebe fühlen für das Haus Gottes und andere auch ermutigen, darin tätig zu sein, Aufträge nicht auszuteilen, aber daran zu erinnern, was ist dein Auftrag? Was kannst du? Wir haben alle unsere Möglichkeiten. Keiner ist ohne Möglichkeit, keiner ist ohne Funktion da drin. Gott hat uns alle da in seinem Haus gestellt. Und wenn so diese Eintracht da ist, dann wird auch die Aufseher da in Vers 12 am Ende gefunden. Nein, ich meine die Leviten, alle die sich auf Musikinstrumenten verstanden, die waren sowohl
über die Lastträger gesetzt, als auch Aufseher über alle, die in jeder Art von Werk und Dienst arbeiteten. Aber ich meine jetzt besonders die Musikinstrumente verstanden. Ich denke, dass das, wenn das so eine Atmosphäre ist, so eine Liebe, so eine Wärme für das Haus Gottes, das wird Musik geben. Das wird einen Klang geben, von der so wohl lautet. Und ich denke, dass auch wenn wir zueinander das so sagen, dann wird das eine Unterstützung sein. Propheten werden auch verglichen mit Sängern. Die haben etwas zu sagen, was man gerne hört in dieser Hinsicht, dass es unterstützt, um das zu tun mit Liebe und wohlwollend, was Gott gerne hat, dass wir tun. Die Lastträger werden unterstützt von denjenigen, die Verstand haben von Musikinstrumenten. Wir haben alle einen Last zu tragen. Ich meine jetzt nicht eine persönliche Last, vielleicht ein Problem, aber einen Last in Bezug auf dem Hause Gottes haben wir alle. Aber wie ermutigen wir einander darin? Können wir nur etwas sagen, wenn etwas falsch geht? Nur Kritik, wenn ein junger Bruder oder eine junge Schwester etwas will oder tut, das darfst du nicht tun, das sollst du nicht tun oder das musst du so tun? Oder unterstützen wir das? Wenn man sieht, dass es etwas ist, was vom Herzen zum Herrn Jesus geschieht. Auch wenn wir vielleicht nicht es persönlich tun würden, oder wenn wir es tun würden, auf eine andere Weise tun würden. Ein jeder hat seine eigene Aufgabe und das müssen wir auch so lassen. Das können wir nicht füreinander bestimmen. Auch nicht, wie das ausgeführt wird. Das ist die große Sache von der Verschiedenheit von Funktionen. Ein jeder hat so seine Aufgabe. Aber ich hoffe, dass wir wirklich diese Musikinstrumente haben oder die Menschen, die Brüder oder Schwestern, die diese Musikinstrumente bespielen, die liebliche klingen, lieblich so das erzählen können, ermutigen können, auch wenn etwas nicht gut geht, natürlich, dann muss es auch gesagt werden. Aber wie sagt man das? Nicht einen extra Last darauf hinzulegen, sondern mithelfen, einen Last zu tragen. Und wenn das Ganze so miteinander arbeitet, dann kommt das Moment da in Vers 14, da fand der Priester Hilkia das Buch des Gesetzes des Herrn durch Mose. Das Buch wurde gefunden. Ja, das ist auch was. Das war weg. Vielleicht, dass ein früherer König das mal irgendwo dahingelegt hat und nicht mehr danach gefragt hat. Ein anderer ist gekommen, hat es weggelegt. Wie geht es uns? Wenn wir eine Woche etwas nicht gebraucht haben, dann wissen wir auch oft nicht mehr, wo wir es hingelegt haben. Oder auch, wenn wir einen Monat oder etwas länger noch etwas nicht mehr gebraucht haben, dann müssen wir sehr gut nachdenken, wo wir es gelegt haben. Hier geht es um das Wort Gottes. Vielleicht auch sehr praktisch, wenn wir das Wort Gottes nicht gelesen haben, eine ganze Woche, und wir brauchen es, oh, wo ist meine Bibel geblieben? Aber wenn wir tagtäglich das Wort Gottes lesen, uns es mittragen auch, wenn es unser bester Freund ist, dann ist es eine ganz andere Sache. Hier wird es gefunden, weil es verloren war. Verloren von diejenigen, von dem Gott gesagt hat, ihr seid mein Volk und du sollst mich gehorchen.
Und er hat alle seine Worte, sein Volk kundgemacht, kundgetan. Sie waren es verloren. Aber dann doch diese Gnade Gottes. Es wird gefunden. Da hob Hilkia an und sprach zu Schafan: Ich habe das Buch des Gesetzes im Haus des Herrn gefunden. Und dann gibt Hilkia dem Schafan das Buch. Und er bringt es zum König. Aber Schafan scheint nicht so ganz unter den Eindruck gekommen zu sein von dem Buch. Wenn er es bringt, dann hat er zunächst mal alle Nachrichten, wie die Arbeit so weitergeht, so vorangeht. Vers 17, sie haben das Geld, das sie sich im Haus des Herrn befand, ausgeschüttet und es in die Hand derer gegeben, die zur Aufsicht bestellt sind und in die Hand derer, die das Werk betreiben. Und Schafan, der Schafan, er berichtet dem König und sprach: Der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben. Hilkia, das Buch des Gesetzes, hatte er gefunden. Und so hatte er auch das zu Schafan in Vers 15 gesagt: Das Buch des Gesetzes. Aber Schafan, als er es dem König erzählt, spricht über ein Buch. Ist das Buch, das Wort Gottes, wirklich nur ein Buch für uns? Tut mir leid, aber ich fürchte, es ist so. Wir wissen auch vieles davon und wir können zitieren und wir wissen genau, Worte anzuwenden auf bestimmte Situationen, aber stehe ich ständig unter den Eindruck des Wortes Gottes? Ist es wirklich so, und es ist mir wieder neu geworden, muss ich sagen, wie groß das Vorrecht ist, dass ich das Wort Gottes lesen darf. Jedes Mal, als ich das Wort Gottes zu mir nehme, jedes Mal, als ich es so hören darf, nicht ein Buch, das Buch. Es gibt nur ein Buch, das ist das Wort Gottes, wirklich. Und das Wort Gottes, ich hoffe, dass es uns so geht, ich glaube im Psalm 119, ja, Psalm 119, Vers 162. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute findet. Hier ist eine große Beute gefunden. Finden wir jedes Mal, als wir das Wort lesen, empfinden wir es so, als finden wir eine Beute. Wir singen über das Wort als ein großes Geschenk, aber wir singen es so oft, dass die Kraft der Worte eigentlich uns nichts mehr tut. Wir sind zu gewöhnt daran. Aber es ist nicht notwendig, dass es so bleibt. Aber das fragt eine Entscheidung des Herzens. Herr, ab jetzt alles weg, nur dein Wort. Und damit meine ich nicht, dass wir jetzt uns zurückziehen müssen und dass wir jetzt alles weggeben müssen, wegtun müssen und nur einen ganzen Tag im Wort lesen. Nein, wir haben alle unsere Aufgaben in der Gesellschaft, in der Schule, alles Mögliche. Wir haben noch so viel dazu. Aber ich denke, dass das alles, was wir tun, notwendigerweise nur dann gut gehen kann, wenn es vom Wort Gottes her gelenkt wird. Das fragt Übung. Das heißt, wünsche ich mir das? Wünsche ich mir wirklich, alles im Lichte des Wortes zu beurteilen von meinem Leben, was es geben kann? Jede Entscheidung. Das soll nicht krampfhaft gehen, sondern in völliger Freiheit und Freude. Aber nur dann, wenn ich mir bewusst bin, das gibt größer Segen. Und nur das gibt Segen und das gibt auch dauerhafte Segen. Ständig. Das bleibt. Denn alles, was wir tun, was vom Wort Gottes herkommt, das bleibt. Das geht nicht weg. Das behält ewig seinen Wert. Was sind wir dann doch so ab und zu dumme Menschen? Dass wir noch Sachen tun, ohne dass wir mal dem Herrn gefragt haben, Herr, zeige uns aus deinem Wort, was du willst. Diese Josia, das Wort wurde ihm vorgelesen und das hat eine Auswirkung auf seinem Herzen, auf seinem Inneren, auf seinem Gewissen. Das Wort wurde gelesen. Er kannte Gott. Er hat so viel auch schon gemacht, was in Übereinstimmung ist. Er hatte denken können, ja, dann wird da so etwas gelesen über Gericht und ja, das ist alles nicht schön, aber ja gut, mir persönlich, ich weiß nicht mehr, was ich tun muss. Und dann diese Gesinnung, das Wort wird gelesen, weil das Gericht über das ganze Land kommen wird und er zerriss seine Kleider. Vers 19, und es geschah, als der König die Worte des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Und der König gebot. Und dann will er mehr wissen über das Wort. Und ich denke, das ist für mich, vielleicht auch für manche von euch, die Frage, inwieweit komme ich noch unter den Eindruck des Wortes Gottes, wenn es um Gericht geht? Gericht über sein Volk, wovon ich Mitglied bin. Wie weit komme ich noch davon unter den Eindruck? Wir hören nicht gerne über Gericht. Aber das Gericht, das wird kommen. Und bald. Und über sein Volk, Gottes Volk, die Christenheit, wovon wir Teil ausmachen, wovon wir Mitglied sind. Heißt es, dass wir jetzt in Trauer und so weiter unseren Weg gehen müssen? Nicht unbedingt, aber etwas mehr von diesen Gefühlen könnte uns doch mal kennzeichnen. Wir sind alle in einer Zeit gekommen, wo es nur darum geht, wie fühlt man sich wohl? Wie fühlt man sich wohl? Wie kann ich am meisten genießen? Genießen, ja. Menschen wollen genießen. Genießen, ach, nicht unbedingt von der Sünde, aber doch von den guten Sachen des Lebens. So viel wie möglich. Und natürlich, wir wünschen einander, dass es uns gut geht. Aber ich fürchte, dass wir unser Leben jetzt so eingerichtet haben, wenn es uns ein bisschen gut geht, dann können wir auch noch Zeit nehmen für das Wort Gottes. Zunächst mal dafür sorgen, dass wir gut unsere Sachen in Ordnung haben und dann. Aber spürt ihr, das ist die umgekehrte Reihenfolge. Wenn das Wort Gottes unser Herz beschlagnimmt, das Wort Gottes auf unser Herzen wirklich voll liegt, dann sind diese anderen Sachen nicht ganz unwichtig, aber die werden ganz davon dem Worte Gottes gelenkt und bekommen dann ihren Platz in Übereinstimmung mit seinem Wort. Und dann werden wir auch uns keine Sorgen mehr machen. Dann sind unsere Sorgen wirklich weg. Dann werden wir, was der Herr Jesus sagt, in die Bergpredigt, unsere Nöte bei unserem Vater bekannt geben. Und dann sagt er, suchet zunächst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Und das Übrige wird euch gegeben werden, denn dein Vater weiß, was ihr braucht. An jedem Tag reicht seine eigene Bosheit. An jedem Tag, pro Tag leben. Wir wissen gar nicht mehr, was das ist, pro Tag leben. Wir haben alle so viel im Haus, dass wir eine Woche oder noch länger im Leben bleiben können. Oder wenn nicht, dann haben wir noch so viel gegessen schon, dass wir ohne etwas zu haben noch viele, viele Tage leben können. So gut versorgt sind wir. Wir wissen nicht mehr, was es ist, wirklich abhängig vom Herrn zu sein, vom Worte Gottes. Was der Herr Jesus gesagt hat, ein Mensch wird nicht leben von Brot allein, sondern von allem Wort, das aus dem Munde Gottes ausgeht. Das Wort Gottes ist unser Leben. Wir müssen wirklich verändert werden in unserem Denken, dass das Wort Gottes unsere Nahrung ist. Und dass die Nahrung unseres Körpers, das kommt alles dazu. Aber wir leben für die Nahrung unseres Körpers und das Wort Gottes, das nehmen wir dazu. Darum geht es. Und wenn wir uns das wieder bewusst werden, dann wird auch diese Sache von das Gericht, was hier so gesagt wird, angekündigt wird, das wird uns auch wieder beeindrucken. Wir müssen wieder mit Gottes Augen die Sachen besehen. Und dann wird es, wenn etwas über Gericht gesagt wird, in diesem Fall zum hier und auch jetzt heute Abend, wenn das so hier im Thema passt, dann müssen wir uns fragen, bin ich wirklich ein Mensch, der trauert über diese Sache, dass das Gericht kommt? Und wollen wir wissen, welche Möglichkeiten es gibt, daran zu entkommen? Wollen wir dann auch Menschen hören, die uns sagen können, und Josia schickt zu Hulda eine Prophetin, der Frau Schallums, des Sohn Tochats, des Sohnes Hasras, des Hüter der Kleider. Sie war verheiratet mit ein Hüter der Kleider. Kleider sprechen von, was Menschen von uns sehen. Diese Prophetin war verbunden an einen Mann, der in der Praxis zeigte, was seine Frau erzählte. Was gelehrt wird, was geprophezeit wird, das wird seine Auswirkung haben in der Praxis. Sonst wird es kein Erfolg haben. Wird niemand darauf hören. Das muss zusammengehen. Und dass es jetzt eine Frau ist, das heißt auch, dass die Sachen in Israel damals auch nicht waren, so sie sein müssten. So wie auch bei Deborah zum Beispiel. Deborah. Und ich denke, das heißt, wo sind die Männer? Wo sind die Männer? Oh, Jeremia war da. Aber warum schickt Josia zu Hulda? War in der Nähe. Aber weiter gab es, fürchte ich, keine Männer Gottes in seiner Nähe. Eine Frau war da, glücklicherweise eine Frau. Aber das ist immer zur Beschämung der Männer.
Und das ist auch, was wir brauchen. Männer, der für Gott stehen, der vor Gott stehen. Männer. Aber wenn die es nicht gibt, dann gibt Gott in seiner Gnade Frauen auf ihre Stelle. Hulda wurde nicht gerufen, sie gehen nach Hulda, so wie Deborah auch da bei ihrer, in ihrem Haus war. Aber dann gibt Gott in seiner Gnade doch diese Möglichkeit, dass doch es Menschen gibt, die seinem Wort reden können. Und sie sprach zu ihnen, zu den Boten, die Josia gesandt hat. So spricht der Herr, der Gott Israels. Und dann spricht sie über das Unglück, das der Herr bringen wird, über diesen Ort und über seine Bewohner. Alle Flüche, die in dem Buch geschrieben sind, das man vor dem König von Juda gelesen hat. Ja sicher, alle Flüche, sie kommen auch zur Geltung. Gott lässt keine seiner Worte zur Erde fallen. Alles, was sie gesagt hat, wird geschehen, ohne dass ein Wort hinterbleibt. Alles wird geschehen. Weil sie mich verlassen und anderen Götter geräuchert haben, um mich zu reizen mit all den Machwerken ihrer Hände, so hat mein Grimm sich über diesen Ort ergossen und er wird nicht erlöschen. Ich spüre, wenn ich das so lese, eine so große Bewogenheit in Gott. Ja, Gott ist ein Person. Ein Person, der zutiefst verletzt worden ist. Wir Menschen verletzen Gott, tun ihm weh, reizen ihn. Er hat so viel Geduld. Aber sein Geduld hat ein Ende. Sein Geduld ist bis jetzt noch immer über uns. Aber sein Geduld hat ein Ende. Und ich hoffe, dass wir wirklich Buße tun, unsere Kleider zerrissen. Das heißt, unser Benehmen, wie wir uns präsentieren, was Menschen von uns halten, dass das uns nicht mehr interessiert, dass wir darum, dass es nicht mehr wichtig für uns ist, dass wir nur uns im Lichte Gottes sehen, wie er über uns denkt. Auch eine Sache, denke ich, die so verhindert, um Gottes Gedanken zu uns zu nehmen, weil wir so viel noch halten von dem, was Menschen von uns denken. Dass wir uns mehr im Lichte von Menschen sehen, als im Lichte von Gott. Und das, ich hoffe, dass der Herr das uns gibt, das müssen wir ihm erzählen. Aufrichtig erzählen, dass er Recht hat, wenn er uns richten würde. Zum König von Juda aber, der euch gesandt hat, um den Herrn zu befragen, weil zu ihm sollt ihr so sprechen, so spricht der Herr, der Gott Israels, die Worte betreffen, die du gehört hast, weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor Gott gedemütigt hast, also seine Worte über diesen Ort und über seine Bewohner hörtest, und du dich vor mir gedemütigt und deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast, so habe ich es auch gehört, spricht der Herr. Der Herr hört, wenn wir uns so demütigen. Und diesen Demut, diese Demütigung, das ist eine Sache unseres Herzens, unserer Herzen, das aber ich denke, wir können das doch zusammen tun. So uns für den Herrn demütigen, persönlich, aber auch gemeinsam. Hier geht es um eine Person, Josia. So Gott, wir werden wir morgen auch sehen, wie das ganze Volk darin bezieht. Aber jetzt geht es um ihn persönlich noch. Und ich hoffe, dass wir das auch persönlich tun wollen. Uns demütigen vor den Herrn. Auch wenn keiner mitkommt. In dieser Zeit, wir müssen mal lesen, in Jeremia 3, ist das ganze Volk nur mit Josia mitgegangen in äußerlicher Hinsicht. In ihren Herzen hatten sie sich nicht geändert. Aber wegen dieses Mannes ist doch Gott mit seinem Volk so beschäftigt, dass er noch einmal sein Wort gegeben hat, um sie zu helfen, zur Umkehr zu kommen. Aber diesen Mann, der es gemacht hat, der bekommt eine Verheißung. Siehe, in Vers 28, ich werde dich zu deinen Vätern versammeln und du wirst zu deinen Gräben versammelt werden in Frieden. Und deine Augen sollen all das Unglück nicht ansehen, das ich über diesen Ort und über seine Bewohner bringen werde. Und sie brachten dem König Antwort. Wenn wir Gott fragen, bekommen wir Antwort. Ich weiß nicht, wie ihr gekommen seid hier heute Abend mit Fragen. Gott hat Antwort. Viele, dass nicht eine Antwort jetzt gekommen ist, aber er hat Antwort. Immer wenn du Fragen hast, antwortet er. Und er antwortet, wenn wir uns demütig für ihn stellen. Vor ihn stellen mit Verheißung, mit Worte von Frieden. Du wirst in Frieden heimgehen. Das ist Gottes Antwort. Immer, wenn wir uns so auf diese Weise vor ihm stellen. Ich hoffe und bete, dass das Wort, was zu uns gekommen ist, diesen Auswirkungen bei jedem von uns hat.